Ja, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Und wie ihr das so kennt von mir, habe ich euch wieder jemanden mitgebracht, ein Bild von jemandem, von dem ich euch wieder fragen möchte, weiß jemand, wer das ist? Ich vermute, den Namen werdet ihr nicht kennen, ist nicht so bekannt. Also den Namen verrate ich euch mal noch, er heißt Billy Boyd. Jetzt die Frage an euch, weiß jemand von euch, in welchem großen Film er eine Nebenrolle mitgespielt hat? Wahrscheinlich die größte Nebenrolle, die er je hatte. Obwohl er da klein ist in dem Film. Aber kommt da jemand drauf? Erkennt irgendjemand dieses Gesicht wieder? Ja. Also ihr da hinten, ihr müsst ein bisschen genauer hingucken, bitte. Vater? Ja, wer? Genau, Pippin. Pippin ist das. Und zwar sehen wir den hier. Der spielt in Herr der Ringe einen der Halblinge. Ist nicht die Hauptrolle, sondern eine von den Nebenrollen. Und es gibt von Pippin eine Szene im dritten Teil, die mich schon immer sehr fasziniert hat. Eine Szene, die ich, glaube ich, noch nie in irgendeiner vergleichbaren Weise in einem anderen Film je gesehen habe. Wir werden die Szene gleich anschauen. Ich muss euch nur kurz erzählen, was davor passiert. Pippin ist wieder mal in einer Schlacht in Herr der Ringe. Sie müssen eine Stadt verteidigen. Und auch bei dieser Schlacht ist es so, wenn diese Schlacht verloren geht, dann ist die Menschheit verloren. Also sie müssen diese Schlacht gewinnen. Und es sieht überhaupt nicht gut aus. Der Feind hat die Stadt eigentlich schon fast komplett überrannt. Und sie verschanzen sich innerhalb der letzten Ringe in dieser Stadt, verschanzen sie sich vor dem Feind und sie sitzen hinter diesem Tor und hören, wie draußen der Feind eigentlich schon anklopft. Wir werden uns jetzt diese Szene angucken, wo wir jetzt einen kleinen Dialog zwischen Gandalf, einer dieser mächtigen Figuren, und zwischen Pippin sehen. Und ich möchte euch mal bitten, hört mal darauf, was gibt Gandalf Pippin weiter? Diese Szene. Was gibt Gandalf Pippin in dieser Szene? Hoffnung, genau. Hoffnung und Trost gibt Gandalf im Angesicht des Todes diesem Pippin weiter. Und wenn wir uns heute den Petrusbrief anschauen, dann geht es eigentlich genau um diese Tatsache, dass hier jemand einem Trost weitergibt, Hoffnung spendet an Leute, die merken, dass der Tod eigentlich an ihrer Tür anklopft. Wir werden uns den Petrusbrief anschauen und ich habe den Petrusbrief so überschrieben mit diesem Thema der Trost, den man in schweren Zeiten finden kann. Gerhard hat es schon anklingen lassen. Wir werden in den nächsten Wochen den Petrusbrief chronologisch durchgehen. Ich werde mit euch heute die Einleitung dazu machen. Und wenn man die Einleitung zu einem Brief macht, dann muss man da leider so ein bisschen theologisch vorgehen. Also man muss so ein paar Hintergrundinformationen beachten. Und auch so eine Gliederung ist manchmal ganz hilfreich, um zu wissen, okay, wo befinden wir uns? Um was geht es jetzt schwerpunktmäßig? Und ich möchte mit euch zunächst ein paar kleine Hintergrundinformationen durchgehen, weil die auch wichtig für unsere Predigt heute ist, was ich euch weitergeben möchte. Und zwar, das erste ist, die Empfänger, an die Petrus diesen Brief schreibt, das sind verfolgte Christen. So wie ich es schon in diesem Clip habe so ein bisschen andeuten lassen, hier geht es um Christen, die in einer Situation leben, wo sie eigentlich denken, hier klopft der Tod eigentlich schon an. Was ist die Absicht des Briefes? Warum schreibt Petrus den Brief? Nun, seine Absicht ist, diesen verfolgten Christen Mut und Trost zu spenden. Und zwei ganz wichtige Schlüsselworte, die sehr eng miteinander verbunden sind, wenn man sich diesen Brief anschaut, sind diese Worte Leid und Herrlichkeit. Und so zwei Schlüsselworte, die immer wieder sehr oft von Petrus gebraucht werden. Und das Ziel, das Petrus hat, ist, dass die Christen treu und gehorsam ihr geistliches Leben weiterführen, trotz dieser schweren Umstände, die sie erleben oder erfahren. Ich gebe euch noch eine kurze Gliederung weiter. Die ersten zwei Verse, über die ich heute predigen werde, da gibt Petrus so eine Festigung der Heilsgewissheit weiter. Dann bis Kapitel 2 gibt er dann Hinweise auf gegenwärtige und die zukünftige Errettung, damit die Christen treu bleiben. Bis Kapitel 4 kommt dann die Hilfe bei der Alltagsbewältigung. Und dann den Rest bis Kapitel 5 gibt Petrus dann das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinde weiter. Das ist mal so ganz grob, so ein paar Eckdaten zum Petrusbrief. Diese Gliederung wird euch in den nächsten Wochen öfters, werdet ihr noch öfters finden dann in den nächsten Wochen. Und ich werde mit euch heute die ersten zwei Verse dann betrachten. Ich habe als erstes gedacht, als ich die Einteilung gesehen habe und ich nur zwei Verse bekommen habe, habe ich schon gedacht, ich wollte innerlich protestieren. Wie kann man mir nur zwei Verse geben? Das geht ja gar nicht. Was soll ich denn da predigen? Und dann habe ich trotzdem mal diese Verse durchgelesen und habe gemerkt, ach du liebe Zeit, die sind richtig tiefgängig, diese ersten zwei Verse. Und ich würde mit euch mal gerne den ersten Vers anschauen. Ein Vers, wenn man den so liest, eigentlich völlig platte Information, denkt man. Steckt gar nicht so viel dahinter. 1. Petrus 1, Vers 1, da lesen wir, ist nicht mal ein ganzer Satz, Petrus, Apostel Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Ja, wenn man das so liest, man denkt, ja, das ist eigentlich jetzt reine Information. Was soll da schon dahinter stecken? Nun, es gibt ein Wort in diesem Vers, das ich finde, wenn man sich genauer damit auseinandersetzt, dann kriegt man erst so ein bisschen die tiefere Bedeutung von der ganzen Situation. Also man erlangt dann erst diese tiefere Bedeutung und das ist eben dieses Wort Zerstreuung. Was bedeutet denn Zerstreuung? Was muss denn davor passieren? Genau. Bevor Zerstreuung überhaupt stattfindet, muss vorher Verfolgung oder Vertreibung passieren. Wir hatten es schon angeklungen. Also wie gesagt, das Wort Zerstreuung deutet an, dass vorhergehend Verfolgung stattgefunden hat. Und wir haben vorhin anklingen lassen, dass die Christen verfolgt worden sind. Und genau deswegen schreibt Petrus ihnen auch. Und wir haben heute auch überliefert von zum Beispiel dem römischen Historiker Tacitus, der uns so mal weitergibt, was es eigentlich bedeutet hat, verfolgt zu werden. Dieser Brief wurde ungefähr zwischen 63 und 65 nach Christus geschrieben. Weiß jemand von euch, welcher römische Kaiser zu dieser Zeit geherrscht hat? Den Namen kennt ihr alle. Kaiser Nero. Was verbindet man mit Kaiser Nero? Zum einen Christenverfolgung, zum anderen Feuer und Flammen. Ja. Und dann schreibt uns dieser Historiker Tacitus folgende Sätze, wie das stattgefunden hat. Man verhaftete zuerst Leute, die Bekannten, und dann auf ihre Anzeige hin eine riesige Menge. Sie wurden nicht gerade der Brandstiftung, wohl aber des allgemeinen Menschenhasses überführt. Die Todgeweihten benutzte man zum Schauspiel, man steckte sie in Tierfelle, ließ sie von Hunden zerfleischen, man schlug sie ans Kreuz, zündete sie an und ließ sie nach Einbruch der Dunkelheit als Fackeln brennen. Also wenn man das liest, dann denkt man sich, das ist nur noch krank, was da passiert ist. Und trotzdem finde ich es so wichtig, dass wir uns auch solche Sätze uns miteinander mit auseinandersetzen müssen, weil wir dann erst vielleicht so ein bisschen verstehen können, in welcher Situation diese Empfänger dieses Briefes eigentlich waren. Ich habe es wie im Clip schon angeklungen, versucht deutlich zu machen, die leben in einer Situation, wo sie denken, jede Sekunde kann es an die Tür klopfen und dann bin ich so gut wie tot. Und dann widerfährt mir sowas wie das, was hier beschrieben ist. Und trotzdem, dass hier sowas Negatives in diesem Vers steht, finde ich, kann man hier auch was Positives aus diesem Vers hinausziehen. Und das sehe ich in diesen verschiedenen Gebieten, die Petrus hier auflistet. Nämlich, dass die Zerstreuung sich ausgeweitet hat auf Pontus, auf Galatien, auf Kappadokien, Asia und Bithynien. Dass die Christen sich in diese Gebiete verteilt haben. Das bedeutet, dass diese Zerstreuung, die da stattgefunden hat, dazu geführt hat, dass der Glaube an Jesus sich ausgebreitet hat, dass die Christen sich verteilt haben im Römischen Reich und so der Glaube sich ausgeweitet hat. Und was ich so interessant finde, ist, dass Gott eigentlich diese schlimme Verfolgung, diese Schwierigkeiten nutzt dazu, damit er sein Wort weiter verkünden kann, dass er sein Reich groß machen kann. Ich habe so eine Geschichte gefunden, wo ich fand, das hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist ein bisschen anders, aber irgendwo ist doch eine gewisse Ähnlichkeit. Und die finden wir in 2. Mose, in Kapitel 5 bis Kapitel 6 wieder. Da lesen wir auch davon, dass Gott Mose dazu beauftragt, das Volk Israel zu befreien. Und nach dem ersten Versuch, den Mose mit dem Pharao dann hat, in diesem Zwiegespräch, da wissen wir dann, der Pharao sagt, nö, habe ich keine Lust, wer bist du überhaupt, verschwinde und ich lasse die Leute doppelt so viel arbeiten wie vorher. Das heißt, Israel hatte schon Schwierigkeiten und hat jetzt noch mehr Schwierigkeiten. Und dann kommt es zu folgendem Dialog zwischen Mose und Gott. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Und warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht errettet. Und was sagt dann Gott darauf? Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen, und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Und ich habe an meinen Bund gedacht und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Was ich finde, was so eine Ähnlichkeit ist zwischen dieser Situation und zwischen dem, was in 1. Petrus beschrieben wird, ist, dass Gott die Schwierigkeiten nutzt, um seine Macht zu zeigen. Dass Gott diese schwere Verfolgung nutzt, um sich zu verherrlichen. Und das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Gott nutzt Schwierigkeiten, um sich zu verherrlichen, um seine Macht zu zeigen. So, jetzt denkt man sich, ist ja schön und gut, dass Gott das macht und dass Gott das kann, ist ja super. Aber was habe ich davon? Warum muss er das auf meinem Rücken austragen? Warum muss ich darunter leiden, wenn er sich verherrlichen will? Warum ist das? Und das Wichtige ist jetzt, hier hört das nicht auf, sondern Gott nutzt auch die Schwierigkeiten, um dich dazu zu formen, zu dem Bild, das er vorhat, aus dir zu machen. Und das ist etwas, was in 1. Petrus noch beleuchtet werden wird, deswegen werde ich nicht so stark jetzt darauf noch eingehen, da werdet ihr noch von hören. Aber ich wollte euch trotzdem ein Beispiel weitergeben, woran das deutlich wird, dass Gott das auch nutzt, um euch zu formen. Hat jemand von euch schon mal gehört oder gesehen, wie das hier hergestellt wird? Was seht ihr da? Das ist ein Samurai-Schwert, ein Katana. wie es im Japanischen heißt. Ich habe mir vor ein paar Wochen mal so eine Doku angeguckt, wie so ein Schwert hergestellt wird, und man denkt sich nicht, also Wahnsinn, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Das ist unglaublich, ja, wie viel Kraft und wie viel Präzision man trotzdem anwenden muss und wie viele Stunden und wie viel Schweiß man da rein investieren muss, um so ein Schwert herzustellen. Es ist so, und das finde ich so toll an diesem Bild dann, es hat so viele Parallelen irgendwie zum Glaubensleben, die Schwertschmiede und das Glaubensleben. Man nimmt diesen Stahl, diesen Rohstahl, und erhitzt ihn erstmal auf 800 bis 1000 Grad, also bis er komplett heiß ist und fast weiß glüht. Und was passiert dann? Man nimmt diesen Stahl, legt ihn auf den Amboss, und dann kommen Hammerschläge aus allen Richtungen. Und das ganz schnell, ganz schnell. Und dann wird es wieder erhitzt und dann kommen wieder Hammerschläge. Ganz schnell hintereinander. Und ich habe mir so gedacht, kennen wir das nicht irgendwoher? Dass wir erhitzt werden, dass wir in Situationen kommen, wo es heiß und unangenehm für uns wird. Und dann kommen so Situationen noch dazu, wo man mit dem Hammer oben eins drauf bekommt und das noch irgendwie aus allen Richtungen. Und ich finde, irgendwie kennt man das, irgendwie passt das. Und trotzdem stellt man sich die Frage, warum, also wozu führt denn das? Warum muss denn das sein? Nun, ich möchte euch mal die Frage stellen, weiß jemand, was so ein Schwert wert ist? Weiß du jemand ungefähr? Tausende Euro, ja.
Tausende.
Ja, Tausende. Also das Teuerste, was man kennt, wie das verkauft worden ist, waren knapp 500.000. Aber es gibt auch Schwerter, wo man sagt, die sind so unschätzbar wertvoll, für kein Geld der Welt würde eine japanische Familie dieses Schwert aus dem Familienbesitz geben. Die sind so einzigartig und so wertvoll, für kein Geld der Welt würde man dieses Schwert hergeben. Und ich glaube, genau das hat Gott auch mit dir vor. Er will aus dir was ganz, ganz Wertvolles formen. Er möchte was ganz Wertvolles aus dir formen, wenn er auch diese Schwierigkeiten, diese Verfolgung oder diese Schicksalsschläge als Hammerschläge benutzt, so tut er das doch letztendlich, um aus dir was ganz unschätzbar Wertvolles zu machen. Also Gott nutzt Schwierigkeiten, um seine Macht zu zeigen und um sich zu verherrlichen. Aber er nutzt sie auch, um aus dir etwas ganz, ganz Wertvolles zu machen. Ich möchte mit euch noch einen zweiten Punkt betrachten. Wir kommen hier dann zu Vers 2, 1. Petrus 1, Vers 2, nur den ersten Teil mal. Und da lesen wir aus dem Vers, also Petrus grüßt jene verfolgten Christen, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes. Die auserwählt sind in der Vorsehung Gottes. Wenn man sich diese Verse anschaut, ein oder anderen wissen vielleicht, in der Kirchengeschichte wurde unglaublich viel über diese Verse gestritten. Unglaublich viel. Weil man hier auch Sachen reinliest, die gar nicht dastehen. Weil man meint, ja, wenn Gott auserwählt, ja, dann warum evangelisiere ich dann noch? Warum verkündige ich dann überhaupt noch das Wort Gottes, wenn Gott doch auserwählt und alles vorhergesehen ist? Dann muss ich ja gar nichts mehr machen. Und es ist absoluter Quatsch, zu so einem Schluss zu kommen, weil das hier gar nicht steht. Ich behaupte sogar, wenn wir den zweiten Teil des Verses nachher lesen, da steht genau das Gegenteil. Ja, werden wir aber nachher betrachten. Aber was ich so wichtig finde, ist, wir sollten uns in erster Linie jetzt mal darauf konzentrieren, auf das, was wirklich dasteht und nicht auf das, was nicht dasteht. Hier steht, Gott hat die ausgewählt gemäß der Vorsehung Gottes. Das ist das, was dasteht. Und ich habe mich gefragt, warum schreibt Petrus an dieser Stelle, direkt zu Anfang seines Briefes, warum spricht er von Erwählung und von Verhersehung. Warum macht er das an dieser Stelle? Nun, wir hatten schon festgehalten, die Empfänger wurden unter Nero verfolgt und brutal hingerichtet. Und wenn man verfolgt wird und mitbekommt, wie Nachbarn, Bekannte, Verwandte, Glaubensgeschwister brutal gefoltert und hingerichtet werden, was macht es denn mit einem selbst? Was kommt da in einem auf? Angst? Zorn? Zweifel? Zweifel an Gott? Ja. Also dass Angst, dass sie in Angst leben und dass vielleicht auch Zweifel an Gottes Liebe da aufkommt, das verwundert überhaupt nicht, wenn man mitbekommt, wie schlimm die Glaubensgeschwister verfolgt werden. Und ich glaube, Petrus möchte genau das aufgreifen, dieses Problem. Und deshalb ihn gleich zu Anfang schreiben, Leute, Gott hat euch erwählt. Es mag sein, dass alle anderen im Reich euch ablehnen und euch nicht wollen, aber Gott will euch, Gott will dich. Ja, eben als Antwort auf diese Zweifel an Gottes Liebe. Und er schreibt ihn auch, und Gott hat all das, was ihr seht, was jetzt um euch passiert, Gott hat das alles schon vorher gesehen. Er hat das alles schon vorher gesehen, was passieren wird. Und trotzdem will er euch, wenn alle anderen euch nicht wollen. Und ich finde, das ist das, was wir für uns da auch herausziehen können. Also zunächst halten wir fest, Petrus möchte ihren Glauben festigen. Er möchte ihnen zeigen, Gott will euch, auch wenn das Römische Reich euch nicht will und ihr verfolgt werdet deswegen. Aber Gott will euch. Und das möchte ich euch als Zweites weitergeben. Gott will dich an seiner Seite haben. Er will dich an seiner Seite haben. Ich habe vor einigen Wochen diese Bedeutung irgendwie nochmal so völlig neu begreifen können, was es eigentlich bedeutet, ausgewählt zu werden. Und so hat es hier mit diesem Bild zu tun. Hier seht ihr ein paar Volleyballspieler in Aktion. Einige wissen von euch, ich bin leidenschaftlicher Volleyballspieler. Ich spiele schon lange Volleyball. Ich habe früher mit meinem Vater in Ötikheim im Verein gespielt. Und mit der Zeit musste ich aufhören im Verein, weil ich die Ausbildung begonnen habe und es zeitlich nicht mehr geklappt hat. Und danach bin ich ja nach Wuppertal in Zivildienst und auf die Bibelschule. Und dann konnte ich einfach nicht mehr im Verein spielen. Und ich habe mich dann einfach durch Hobbyvolleyball habe ich mich so ein bisschen fit gehalten, mir selber ein paar Sachen beigebracht noch so. Und dann bin ich wieder hierher nach Rastatt gekommen. Und ich habe schon überlegt, soll ich wieder in den Verein eintreten? Dann habe ich mich erkundigt, ja, wie sieht es denn da aus? Und dann wurde mir gesagt, ja, mittlerweile spielen die Verbandsliga. Und wenn ihr wisst, was Verbandsliga heißt, dann heißt das ist ein unfassbar hohes Niveau. Also wenn ihr einen Fußballspieler kennt, der Verbandsliga-Niveau spielt, dann wisst ihr, das ist ein sehr guter Fußballspieler. Also ihr werdet nicht viele Menschen kennenlernen, die Verbandsliga spielen. Und beim Volleyball ist es ähnlich. Also es ist ein unglaublich hohes Niveau. Und ich habe mir selber gedacht, ich bin zu schlecht. Ich bin einfach zu schlecht. Ich kann da nicht mithalten. Und dann kannte mich von da, hat gesagt, komm noch mal, probier es einfach mal. Und dann habe ich gesagt, ah, gut, okay, ich probiere es einfach. Ich komme einfach mal hin und probiere es einfach. Ich mache das erste Training mit absolute Katastrophe. Ich kriege einen Ball voll auf die Schnauze und es funktioniert gar nichts. Zweites Training, ja, funktionieren so ein paar Sachen. Dann kommt das dritte Training und mir gelingt einfach alles. Und dann kommt es zu dieser Szene, in der Umkleidekabine, der Trainer steht vor mir und sagt, sag mal, wann willst du dich endlich anmelden? Ich brauche Leute wie dich auf der Position. Leute, könnt ihr euch vorstellen, wie glücklich ich an diesem Tag aus dieser Halle hinausgelaufen bin? Ich bin gesprungen, ich saß im Auto und bin immer noch gesprungen vor Freude. Ja? Ich war so glücklich, weil der zu mir gesagt hat, ich will dich in meinem Team haben. Ich war so glücklich darüber, dass er das zu mir gesagt hat, weil er mir einfach nur gezeigt hat, ich will dich in meinem Team haben. Und ich bin nach Hause gefahren und noch während der Fahrt nach Hause kam mir der Gedanke, wie sehr freust du dich eigentlich darüber, dass Gott dich in seinem Team haben will. Und da habe ich mich ein bisschen geschämt. Wann habe ich mich das letzte Mal eigentlich so wirklich darüber gefreut, dass Gott mich in seinem Team haben will? Und wenn ich noch so weiter darüber nachdachte, habe ich gedacht, ich glaube, es ist gar nicht mal so schlimm, dass wir noch gar nicht so wirklich begreifen, wie toll das eigentlich sein wird. Ich glaube, Gott kann das nachvollziehen, dass wir das noch nicht ganz fassen können. Aber es gibt etwas, wo ich glaube, das tut uns gut. Und ich glaube, dessen sollten wir uns auch öfters bewusst sein. Und das möchte ich mit folgendem Vers deutlich machen. 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Für mich sagt dieser Vers aus, wir können in unseren kühnsten Träumen uns nicht erdenken, was dieser Gott für uns bereitet hat. Und wisst ihr, was das in mir auslöst? Vorfreude. Vorfreude auf das, was eines Tages kommen wird. Und ich glaube, auch wenn wir nicht in der Lage sind, uns so voll und ganz darüber zu freuen, weil wir es noch nicht fassen können, glaube ich dennoch, dass wir genügend Verse finden in der Bibel, um uns vorfreuen zu können. Und deswegen, vorfreue dich darüber. Ich habe einfach mal ein neues Wort hier jetzt erfunden, weil ich kannte kein Wort, das irgendwie vorfreuen heißt. Aber freue dich darüber, hab einfach die Vorfreude darauf, dass Gott dich in sein Team aufgenommen hat. Dass Gott dich in seinem Team haben möchte. Ich möchte noch einen dritten und letzten Punkt mit euch betrachten. Und das ist der zweite Teil des zweiten Verses, 1. Petrus 1, Vers 2. Gott hat die auserwählt in der Vorhersehung zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Das heißt, Gott hat dich auserwählt zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Bevor ich näher darauf eingehe, müssen wir zunächst dieses Bild, die Bedeutung von diesem Bild klären. Was bedeutet das, die Besprengung mit dem Blut? Was meint das? Das ist so ein Bild, das erstmal ein bisschen komisch klingt für uns. Und dazu müssen wir ein paar Verse vorblättern. 1. Petrus schreibt es in den Versen 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das heißt, hier lesen wir, dass Jesus uns losgekauft hat mit seinem kostbaren Blut. Also losgekauft mit kostbarem Blut. Und auch im Hebräerbrief lesen wir davon, da wird das Blut auch oft genannt im Zusammenhang mit Erlös und Erlösung. Das heißt, es ist ein Zeichen dafür, dass man durch Christus erlöst worden ist. Besprengt mit dem Blut zu sein, bedeutet erlöst zu sein. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen an dieser Stelle, die, glaube ich, auch diese Absicht von diesem Vers wiedergibt. Merkt man dir das an, dass du erlöst bist? Merken das die Menschen um dich herum, die dir im Alltag begegnen, dass du erlöst bist? Ich möchte euch an dieser Stelle einen Mann vorstellen. Entschuldigung, den möchte ich euch gleich vorstellen. Was uns dieser Vers als drittes weitergeben möchte, ist, lebe den Gehorsam gemäß deiner Erlösung. Lebe diesen Gehorsam gemäß deiner Erlösung. Und jetzt möchte ich euch diesen Mann vorstellen. John Wesley. John Wesley hat 1703 gelebt, wurde geboren als Kind eines anglikanischen Pfarrers, der sehr berühmt und beliebt war in seinem Land. Und John Wesley hat selbst eine sehr geistliche Karriere hingelegt. Er war, ich glaube, im Alter von 30 ungefähr, war er selbst Priester in der anglikanischen Kirche. Und man könnte sagen, also John Wesley würde behaupten, er hat schon immer geglaubt. Er hat nie daran gezweifelt, an dem, was da steht. Er hat schon immer geglaubt. Und trotzdem merkt er, irgendwas fehlt da. Das ist nicht alles. Irgendwas ist da fehl am Platz. Irgendwas stimmt nicht. Im Alter von 32 Jahren macht er eine Missionsreise und ist auf dem Schiff unterwegs. Und dieses Schiff kommt in Seenot. Und alle geraten völlig in Panik, auch er selbst. Und alle sagen, wir werden sterben. Außer eine kleine Gruppe von Christen, gläubigen Christen, die zusammensitzen und Psalmlieder singen und völlig vertrauen, wird schon gut gehen. Die völlig ruhig zusammensitzen. Und John Wesley sieht das und denkt sich, wieso haben die diesen Glauben und ich nicht? Wieso? Und er überlebt das Ganze, kommt wieder zurück nach England, aber es dauert noch 3 Jahre, bis er endlich versteht, warum das so ist, warum, was da fehlt, was da anders ist. Und er liest 3 Jahre später eine Vorrede von Luther zum Römerbrief, der inhaltlich sehr ähnlich zu dem klingt, zu den Versen, die wir jetzt gerade betrachten. Und er merkt, ich muss diesen Gehorsam leben, ich muss es wirklich erleben, ich muss wirklich aus Dankbarkeit für Jesus diesen Gehorsam leben und alles bereit sein zu geben für ihn. Und John Wesley entschließt sich noch im selben Jahr, okay, genau das werde ich tun. Ich möchte aus Dankbarkeit mein bisheriges Leben einfach weggeben und sagen, okay, Herr, jetzt bin ich für dich da und ich will für dich gehen, weil du für mich gestorben bist und ich dir dankbar dafür bin. Aus Dankbarkeit will ich das für dich tun. Und dann passiert Folgendes. Aus seinen genau geführten Tagebüchern ist ersichtlich, dass er unermüdlich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf ritt und täglich 4 bis 5 Predigten hielt. Täglich 4 bis 5 Predigten. Also ich bin mit einer schon gut bedient, das muss ich sagen. Er soll insgesamt 40.000 Predigten gehalten haben, oft vor Tausenden von Zuhörern. Und sein Inhalt war Buße, Sündenvergebung, Heilsgewissheit, Wiedergeburt unter Betonung von Jesu Christi Heilstat. Heute zählen über 50 Millionen Menschen in über 90 Ländern zu den methodistischen Kirchen, die aufgrund seiner Predigten entstanden ist. Er selber sagt, er hatte eigentlich nie vor, eine Kirche zu gründen, das wollte er gar nicht. Aber die sind dann trotzdem entstanden, weil sie sich sehr nach dem Lebensstil von John Wesley orientiert haben. Und daraus ist eine Kirche entstanden von 50 Millionen Menschen. Und wisst ihr, was sein Lebensmotto war? Sein Lebensmotto war, Christ sein, nicht nur dem Namen nach, sondern im Herzen und im Leben. Und ich finde, genau das hat John Wesley erlebt. An einem Punkt, wo er sich entschlossen hat, gehorsam zu leben und gemäß seiner Erlösung aus Dankbarkeit zu Christus. Und das möchte ich euch heute als dritten Punkt weitergeben. Lebt in diesem Gehorsam. Seid bereit, diese Schritte für Jesus zu gehen. Gemäß der Erlösung, die er für euch bewirkt hat. Und dann erlebe, welchen großen Plan Gott mit dir vorhat. Vielleicht wird Gott auch durch dich eine Kirche irgendwann entstehen lassen, die 50 Millionen Mitglieder hat. Wer weiß das? Ja. Wird nicht jeder von euch erleben. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr bereit zu diesem Schritt seid, dann wird Gott mit euch große Dinge vollbringen. Ja. Muss nicht immer an der Zahl gemessen werden. Es können ganz andere Dinge sein. Aber lebt diesen Gehorsam und lebt ihn gemäß seiner Erlösung. Ich möchte zum Schluss noch mal die Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgestellt, Gott nutzt die Schwierigkeiten, um seine Macht zu zeigen und um sich zu verherrlichen. Und er benutzt sie auch, um dich dazu zu formen, um was ganz Wertvolles aus dir zu machen. Als zweites haben wir gesagt, Gott will dich an seiner Seite haben und vorfreue dich darüber, mit den Versen, die du in der Bibel findest dazu. Und als drittes, lebe den Gehorsam gemäß deiner Erlösung und erlebe, welchen großen Plan Gott mit dir vorhat.